Vater, ich danke dir jetzt für diesen Tag. Ich danke dir die besondere Gnade und die Kraft, die du mir gegeben hast. Es erinnert mich so an Paulus, wo er so vollkommen in seiner Schwachheit war und hat dann gesagt, wenn ich schwach bin, so ist der Herr in mir stark. Und ich kann das heute auch nur sagen und bestätigen, ihr Lieben. Die Botschaft, die ich habe, ich möchte noch eins voraussetzen. In den Tagen, wo es mir überhaupt nicht gut ging, da las ich ein Buch von einer meiner Lieblingsautoren, und das ist der Bruder Wilkerson, Lass die Posaune erschallen. Und ich habe das schon 10-mal gelesen, und wie ich das so las, las ich drin, es ist nicht gut, wenn ein Prediger immerzu predigt, ohne dass er wirklich die Führung und das Wort hat. Entweder du schweigst und sagst, es tut mir leid, ich predige nicht, und predige nur, wenn dir der Herr eine Botschaft gegeben hat. Dann habe ich ganz laut gesagt, Amen. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben, sonst wäre ich nicht hier. Ich sage euch das ganz ernst. Und ich habe meine vergangenen Botschaften angeschaut, und es ist eine einzige Linie. Es gibt keine andere Linie. Es gibt kein anderes Evangelium, auch wenn viele meinen, man muss mit allem eins sein. Nein, es gibt es nicht. Die Botschaft, die Gott mir heute gegeben hat, ist einfach, die heißt, Gottes Schutz in schweren Glaubensprüfungen erleben. Als ich vor jetzt 3 Wochen ungefähr im Bett lag, hörte ich des Herrn Stimme, und er sagte zu mir dieses Wort, wo ich dann später fand, in Lukas 22, 31, ab da, Simon, Simon, wisse wohl, der Satan hat sich von Gott ausgebeten, Gewalt über euch, merke euch, sind die Jünger alle gewesen, zu erhalten, um euch zu sichten und im Siebe zu schütteln, wie man Weizen sieht. Siehe, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ausgehe, und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. Und da hat mir der Herr ganz klar gesagt, und das schon vorher, ich weiß das schon länger, ich habe das vor einem Jahr hier gepredigt, das Thema war, dass Läuterungsfeuer kommt. Ich hatte danach verschiedene Attacken von lieben Glaubensgeschwistern, die gemeint haben, nein, nein, wir haben ja jetzt Erweckung, da gibt es kein Läuterungsfeuer und das ist alles unnötig. Und ich weiß, ich habe damals gepredigt, das auch auf meiner CD, dass in dieser Zeit, dass Läuterung hat mit Reinigung zu tun. Wir müssen beides sehen. Ich spreche heute nicht über Läuterung. Sind zwei Dinge. Das eine ist ein Läuterungsfeuer, eine Läuterung, wo wir alle geläutert werden, hat mit Reinigung zu tun. Aber das andere, was hier ist, das hat mit einer Glaubensprüfung zu tun. Das müssen wir wissen. Und so wie mir der Herr damals gesagt hat, mein Volk wird geläutert und geprüft werden, und alle. Und jeder wird geläutert und geprüft werden. So sind diese Dinge wirklich real geworden im Leib Christi. Ich kriege ständig Telefonanrufe, wo Leute, die im Vollzeitdienst stehen, auch weinen, weil sie so attackiert sind mit Erstickungsanfällen, mit anderen Dingen. Und ich weiß das alles. Und dieses Wort, Simon, Simon, ich weiß, es gibt Lehren, die heute aus Amerika rüberkommen und woanders, dass das alles nur alles rein von Satan ist. Also das macht Gott nicht. Das stimmt. Gott legt dir keine Krankheit auf. Einmal das. Aber er lässt Dinge zu. Seine Zulassung. Und hier geht es eigentlich dann in den schweren, danke Herr für die Salbung, danke Herr für die Salbung. Danke Herr, jetzt kommt die Kraft. In schweren Glaubensprüfungen gibt er dir die Kraft dazu. Und du merkst ja wohl, was Paulus sagt, wenn ich schwach bin. Aber ich habe in der Zeit, in der Phase, wo ich schwach war, habe ich erlebt, wie Gottes Kraft kam. In einer Situation, eine Frau rief mich an aus einer deutschen Stadt im nördlichen Schwarzwald. Ich kannte die nicht. Mir ging es nicht gut. Und mit Beten dann, du brauchst ja irgendwie die Salbung oder die Kraft. Hatte ich nicht. und die sagt, lieber Bruder, ich höre deine CDs, ich habe große Not, ich bin 54 Jahre Mutter von 5 Kindern und ich war in der Klinik, ich habe beide Lungenflügel voller Metastasen. Bitte würdest du mit mir beten. Also das sah alles andere als gut aus. Und ich dachte, lieber Gott, ich weigere mich nicht, aber was soll ich beten? Und in dem Moment legt Gott, ich spüre das, sein Wort, was ich beten soll, auf die Lippen. Und ich habe Folgendes gebetet, was ich in Argentinien gebetet habe vor, in den 90er Jahren, in einer riesigen Gemeindeversammlung mit einer Frau, die einen Tumor hatte. Damals wusste ich auch nicht, wie ich beten sollte. Und der Herr sagte zu mir in dem Moment, stich hinein mit Hebräer 4,12. Dann habe ich den Finger genommen, habe in diesen riesigen Tumor reingestochen, der war blank, das Hemd war weg und auf einmal hat es gemacht. Eine Luft ging raus und innerhalb 2 Minuten war der Tumor weg. Aber jetzt war das so, da hatte ich das Wort wieder und ich betete so, im Namen Jesu Christi nehme ich jetzt das Wort Gottes, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und ich schneide mit dem Schwert jeden einzelnen Metastase aus dieser Lunge raus. Und dann war eine Ruhe und nach einer Weile sagt die Frau, jetzt wird mir heiß auf der Lunge, jetzt wird mir heiß auf der Lunge. Und ich sage, okay, zieh das Lobpreisgewand an und wenn du irgendwie später Zeit hast, zeige dich den Ärzten. 3 Wochen später ungefähr rief sie bei uns an, Kinder waren von mir da, die Mama war aus dem Krankenhaus, die lag noch in der Liege, in ihrer Schwachheit. Und da rief sie an und ich stellte den Lautsprecher laut und sagte, Bruder, beständig, ein Wunder ist geschehen. Ich war in der Klinik, sie haben mich paarmal untersucht, sie finden keine einzige Metastase mehr. Und sie sagte, ich werde nie aufhören mehr für dich zu beten. Ich habe nur eins gesagt, Gott ist mein Zeuge. Ich war wirklich schwach. Ich habe zu ihr gesagt, Schwester, du kannst meinen Namen ruhig vergessen, aber bitte vergiss nie den Namen Jesu. Der hat das getan. Ihr wisst gar nicht, was das bedeutet, schwach zu sein, richtig schwach zu sein und doch Gott zu dienen. Und Gott hat meine Schwachheit nicht genommen, um mich zu richten, gar nicht. Ich habe in den ganzen Monaten, wo ich nicht kommen konnte, geistig war ich immer da. Und ich weiß, was es ist. Und ich bin nicht der Einzige. Was ich euch allen sagen will, ist, macht euch bereit. Wir werden am Buch Hiob das sehen. An wem gehen jetzt diese schweren Glaubensprüfungen? Die kommen nämlich. Und wisst ihr warum? Ganz einfach. Satan hat jetzt eine Macht erreicht über die ganze Erde, über die Menschen, wegen ihrer Rebellion, dass er angefangen hat, wirklich die treuen Christen zu hassen. Und zwar der Hass ist so groß, dass er versucht, alle Diener Gottes und Dienerinnen Gottes, ganz egal, ob du im Vollzeitdienst bist oder im Gebetsdienst oder in welchen, die will er lähmen, die will er schwächen. Und er hat gesagt, Jesus, lass mich sie angreifen. Genau das habe ich erlebt in den im Jahr 2000 rum, wo ich noch evangelistische Schulungen gemacht habe, im Elsass drüben in Colmar. Und da waren über 200 Leute in der Gemeinde. Und es war eine tanzende Gemeinde. Das heißt, die haben Danke und Walzer getanzt. Und als ehemaliger DJ in einem Nachtclub dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich habe dasselbe schon mal in Kehrsatz erlebt bei Bern, Anfang der 90er Jahre. Also es ist nicht neu. Und dann sollte ich predigen und ich wusste, irgendwas geschieht jetzt. Und da sah ich eine Vision und ich sah Satan, wie er zu Jesus trat. Und er sagte Folgendes, Jesus, lass mich alle Christen angreifen, die sich weigern, ihr Kreuz zu nehmen, um dir nachzufolgen. Denn du hast mich am Kreuz besiegt. Und was sagt Jesus? Er schaut ihn an, wartet und sagt, es sei dir erlaubt. Da waren eine Reihe Pastoren da, ein paar. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr diese Offenbarung annehmen? Da war Schweigen. Und nach einer Weile haben sie gesagt, ja, wir nehmen es an. Nun, was ist passiert in der Zwischenzeit? Nach einem Dreivierteljahr hörte ich, dass diese Gemeinde nicht mehr existiert. Sie ist auseinandergestürzt. Und ich möchte eins sagen, was der Herr mir gesagt hat, Sprich über diese Glaubensprüfungen in dem Sinn, dass das Wort Gottes, dass jeden von euch, wenn einer von euch da hineinkommen sollte, und ich sage euch gleich, Gott wird nicht Schwache zuerst angreifen. Hiob war ein tadelloser Mann, steht in der Bibel drin. Er war ohne Tadel, er ging mit Gott. Die greift Satan an. Die will er schwächen. Mein Sohn Frank, der im Rollstuhl sitzt, hat gleich den Bart hängen lassen und war total traurig, dachte, oh, jetzt geht's auch an mich. Und am nächsten Tag, ich lag auf dem Bett und habe geschlafen, da höre ich seine Stimmung. Und der Herr sagt, geh hin und sag's ihm, das gilt nicht ihm. Du hast schon deine Plage. Ich leg dir nicht noch eine Plage drauf. Und dann hat er einen Juchzer der Befreiung herausgestoßen. Und ihr Lieben, die Salbung ist da, es geht an die, die schon lange mit dem Herrn gehen. Und die in einer echten, treuen Verbindung mit dem Herrn sind. Und wir werden etwas daraus lernen. Und da bin ich Gott so dankbar dafür. Also, schauen wir jetzt das Wort an, was der Herr mir gegeben hat. Ich lese vor Johannes 17, 11 bis 16. Und jetzt sagt er da etwas. Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie. Jetzt geht der Apparat nicht mehr. Das darf ja nicht wahr sein. Nun, ich hoffe, dass es bei dir aufnimmt. Dann lasse ich das aus. Hat es bei dir aufgenommen? Gut, in Ordnung. Dann lasse ich das aus. Johannes 17, 11 bis 16. Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und jetzt sagt er, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und jetzt sagt er Folgendes. Und die Welt hasst sie. Den Hass werden wir in der Endzeit spüren. Denn, und jetzt sagt er etwas, was er sagt. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das setzt er voraus. Und jetzt hör gut zu, Gemeinde. Es ist so wichtig zu wissen, was der Herr sagt über das, was du bist in seinen Augen. Wir sind nicht von dieser Welt. Alle, die wiedergeboren sind, sind nicht von dieser Welt. Sie sind Gäste, sind Fremdlinge. Ich habe darüber geschrieben, ich habe darüber gepredigt. Es liegen Broschüren darüber da. Meine Heimat ist der Himmel. Aber sie wollen alle Jesus hier erleben. Sie wollen hier Bauer haben. Sie wollen gar nicht. Sie haben gar nicht dieses Sehnen nach oben. Aber ihr Lieben, das ist die Bedingung. Das Zeugnis brauchst du. Wenn ich sage, du brauchst es, das brauche ich auch, weil dieses Zeugnis festigt mich. Dass wir da durchgehen, durch manche Leiden durchgehen, wie der Herr, aber dass der Herr mit uns ist, dass er uns nicht aufgibt. Und diesmal bittet er den Vater. Er sagt, ich komme nämlich zu dir, Vater. Und er sagt Folgendes, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. In den deutschen Übersetzungen gibt es da oft Probleme. Luther übersetzt, dass du sie vor allen Argen bewahrst. Sagen so tun viele evangelische Pfarrer predigen. Die nennen das Arge nicht in Direktverbindung mit Satan. Aber im Englischen heißt es the evil one, der Böse. Handelt sich um Satan. Und die Bitte, müsst ihr wissen, die erhört der Vater. Weil er dein und mein Vater ist. Das heißt, er lässt Dinge zu wie ein Buch Hiob, aber er sagt dann auch zum Satan beim zweiten Mal, wo er ihn versucht, erst sind die Kinder alle gestorben und beim zweiten Mal hat er ihn mit Krankheit geschlagen, mit Geschwüren. Das hat Satan gemacht, das war nicht Gott. Aber er hat gesagt, taste sein Leben nicht an. Was meint er damit? Viele meinen, er darf nicht den Körper anrühren. Nein, es geht um sein Leben, Du darfst ihn nicht töten. Du darfst ihn nicht töten. Es ist dir nicht erlaubt. Er ist Gottes Eigentum. Ich bin Gottes Eigentum. Du bist Gottes Eigentum. Aber noch einmal dieses selbe Wort. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann heißt im Vers 16, er wiederholt das. Und jetzt muss die Alarmglocke klingeln. Wenn Jesus zweimal dasselbe wiederholt, dann hat es wirklich einen wichtigen Wert. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann heißt es in Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Ich habe sehr lange mit Gott gerungen. Ich sage, Herr, da liegt ein Übersetzungsfehler vor. Eigentlich müsste das stehen, heilige sie in dieser deiner Wahrheit. Welche Wahrheit? Dass du und ich, alle Kinder Gottes, nicht von dieser Welt sind. Dass sie das begreifen, ergreifen und begreifen. Ich bin nicht von dieser Welt. Das ist nämlich eine Wahrheit. Ja. Nochmal, es ist eine Wahrheit, wenn der Herr sagt, sie sind nicht von dieser Welt. Und bitte, die Jünger, die damals erwählt waren, das waren ja oft Analphabeten. Und die mussten erstmal das glauben und das konnten die noch gar nicht checken. Diese Worte sprach Jünger nicht gleich zu ihnen, die Sprache zu seinem Vater. Er wusste das. Ich bitte dich für die, die du mir gegeben hast. Und wir wissen dann, Epheser 2,10, er hat dich erwählt, mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist ein gewaltiges Wunder, ist das, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Und dann lesen wir weiter, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Wir brauchen, um überwinden zu können, dieses Bewusstsein, diese Wahrheit zu erkennen, ich bin nicht von der Welt, weil ich bin vom obigen Jerusalem geboren. Nicht von dem Irdischen. Und ich habe herausgefunden, dass etliche Gläubige Bücher lesen, wo sie erwarten, wo sie sagen, es gibt keine Entrückung, es gibt keine Trübsal und das himmlische Jerusalem kommt auf diese Erde. Denkt bitte an die Lehren der Zeugen Jehovas. Das sind nicht Zeugen Jehovas, das sind Charismatiker. Sind sogar auch Juden, die sowas lehren. Und dann habe ich zu dieser Person zurückgeschrieben, die Bibel sagt ganz klar, dass das neue Jerusalem, das ist 2022 oder 200 Kilometer lang, breit und hoch. Das passt gar nicht auf unserer Erde so. Diese Erde wird vergehen, lehrt unsere Bibel. Diese Erde, dieser Planet wird vergehen, Himmel und Erde, und ich schaffe einen neuen Himmel, neue Erde. Seht ihr, was er dann anstellt? Er verdreht das Wort, er verändert das Wort. Und wenn Prüfungen kommen, und die kommen, und noch einmal, was ich sehe und spüre, und ich hatte vorgestern ein Telefon mit meiner früheren Gemeindeleiterin, die mit ihrem Mann eine Pfingstgemeinde hatte, in der ich als Prediger auch tätig war. Und ich habe vor über einem Jahr mit ihr gebetet und sie erinnerte mich am Telefon, weil sie fragte mich, wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir jetzt? Geht's dir besser? Wir beten alle für dich. Und dann sagt ihr die Bibelstelle von Simon. Sagt sie, weißt du, ich möchte dich erinnern, genau das Wort von Simon. Simon, Satan hat gebeten, dich zu sichten wie den Weizen. Das hast du mir gegeben damals. Und vor über einem Jahr, und ich kann mich erinnern, ich hatte damals mit ihr gebetet und sie hat wirklich einen Kampf gehabt zwischen Leben und Tod und war in der Klinik drin. Sie brauchte ein Röhrchen für die Luft, sie wäre erstickt. Und damals habe ich ihr dieses Wort gegeben, ich wusste es nicht mehr. Und seitdem wird sie angegriffen. Sie erleben das auch jetzt wieder. War sie wieder in der Klinik? Meine Frau war in der Klinik. Also da kommen jetzt Angriffe. Das ist unglaublich. Und Gott sagt, ich will, dass meine Kinder in der Wahrheit, durch die Wahrheit des Wort Gottes, gefestigt sind im Glauben. Damit sie wissen, woher das kommt. Nun, Satan wird im Griechischen Hoponeros, der Böse, genannt. Er ist der Urheber alles Bösen in der Welt. Matthäus 13, 18 bis 19. Da heißt es ja, Jeschua sagt, so hört ihr nun das Gleichnis vom Zähmann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse. Also er meint Satan. Wer ist der Böse? Satan. und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist bei dem, dem es auf den Weg gestreut ist. 2. Thessalonicher 3,3. Und hier sagt er wieder im Englischen, the evil one. Da steht, doch der Herr ist treu. Und das ist wichtig, das brauchen wir. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Also der Herr sagt, legt bitte den Schwerpunkt in der Bibel auf dieses Gebet vom Herrn, wo er gesagt hat, Vater, ich bitte dich, dass du die beschützt vor dem Bösen, die du mir gegeben hast. Das macht dich sehr, sehr sicher. Und wir werden diese Bibelstellen alle durchnehmen. Und du erlebst Situationen eventuell, die alles andere als schön sind, wo du nicht einmal Hilfe durch Geschwister hast, sondern allein in deinem Vertrauen auf den Erlöser. Selbst wenn die Prüfung bis ans Ende deiner persönlichen Kraft gehen. Weil Gott will, es ist warum? Es ist eine Glaubensprüfung, es ist eine treue Prüfung, es ist eine Bewährungsprüfung. Am Ende dieser Bewährung, hast du gesehen, wie sie an mir festhalten? Das heißt, es gibt eine Belohnung dafür. Und es ist nicht so, dass keiner mehr von uns ans Kreuz muss, dass keiner mehr von uns durchleiden muss. Ich habe gerade vorhin in dem Zeugnis gesagt, dass der Herr trotzdem heilt. Gott sei es gedankt, er tut's. Aber es hat nichts mehr mit mir zu tun. Es ist eine Gabe Gottes. Gott heilt dann, wenn er will. Und wenn er sich erbarmt, es erbarmt er sich. Und er erbarmt sich über uns. Weil sonst wollte er nicht, dass wir da durchgehen. Er weiß, es kommt. Und er sagt, ich tue nichts, ich offenbare es meinen Kindern, den Propheten. Das kommt jetzt über uns. 1. Johannes 5,19. Wir wissen, dass wir von Gott stammen. Da hast du es also auch. Johannes wusste es später. Damals, als sie erwählt waren, wussten sie das noch nicht. Die hatten dieses Wissen noch nicht in sich aufgenommen. Da war noch keine Verwandlung da im Geist, dass ihr Denken erneuert wird. Haben wir auch schon darüber gepredigt. Lasst euer Denken erneuern. Aber jetzt hatten sie es erfasst. Und sie sagten, nein, ich stamme nicht von meinen Großeltern ab, vom Fleische, ja. Aber im Geist stamme ich von Gott ab. Und das ist das, wo er dann sagen konnte, ganz gewiss, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Und jetzt sagt er auch, wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt Satans befindet. Das steht in der guten Nachricht, doch die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Also es geht darum, in der Bewährungsprobe, die jetzt kommen wird, in die Bewährungsprobe der Außerwelten Gottes, wird unser Glaube auf seine Echtheit geprüft. Seine Prüfung, ich sage nochmal, es steht da, es ist eine Prüfung. Nochmal zurück, es ist kein Läuterungsfeuer in dem Sinn, wo wir in der Sünde sind, da muss eine Erläuterung sein, sondern es ist eine Bewährungsprüfung. Und hier heißt es, in Hoffnung für alle, ich habe hier verschiedene Übersetzungen genommen, wo ich weiß, halt, da ist es sehr gut erklärt. Das heißt nicht, dass in alles von Hoffnung der alle gut ist. Das habe ich nicht gesagt. Das ist es nicht, wie auch in anderen. Aber hier ist es einfach wichtig, da steht, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht. In anderen heißt Versuchungen. Aber nennt das Kind beim Namen. Es sind Bewährungsproben, besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Amen. Psalm 66,10 sagt hierzu. Das ist interessant. Ja, Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt. Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Also da ging vorher der Läuterungsprozess. Also wir sehen zwei wichtige Dinge, die wirklich unabänderlich jeder Christ, jeder Wiedergeborene, der mit dem Herrn geht, der in den Himmel will, durchmachen muss. Läuterung und Bewährungsprobe im Glauben. Sind zwei Dinge. Das heißt aber nicht, dass die gleich miteinander verbunden sind. Das sind sie eben nicht. Weil es hat mit einem Reifeprozess zu tun, Weil Satan hat ja gesagt zum Herrn, lass mich Hiob angreifen. Und er hat gesagt, siehst du nicht, was das für ein Mann ist, der fest an mir festhält? Er war also bewährt in einer gewissen Weise. Aber es reichte Gott nicht, er lässt die Dinge zu, damit auch ganz offensichtlich ist, seht, er ist der Überwindertyp. Und ihr wisst, durch was er gegangen ist. Das ist keine einfache Sache. Nun, 1. Korinther 10, 13 sagt folgendes, Paulus, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Dann heißt es eben diese andere Übersetzung, Jakobus 1, 2 in der Schlachter, selig ist der Mann, der die Prüfung besteht. Denn wenn er sich bewährt hat, also Prüfung, Bewährung, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. In Jakobus 5, 10, 11, das ist übrigens der Bruder von Jeschua, der das lehrt. 11, da heißt es ab 10, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Nun, ich habe so überlegt und ich dachte, okay, wenn ich jetzt so die ganzen Jahre, weit über 30 Jahre, wo ich dem Herrn diene, wenn ich dran denke, was ich für alle Lehre gehört habe, da wurden sehr viele andere Bibelaussagen als Vorbild genommen. Aber ganz gewiss nicht, die nehmen zum Vorbild die Leiden der Propheten und ihre Geduld. Aber das steht da. Das steht da. Heute gibt es so viele Propheten wie Sand am Meer. Jeder nennt sich Prophet in Amerika, in Südafrika, überall Prophet, Prophet, Prophet. Mit einer es wird mir überhaupt noch schwer, auf diese Sache so zu reagieren, dass ich oft gebetet habe, Herr, ich würde am liebsten sagen, Schluss. Weil alle sagen, so spricht der Herr, und was ist vom Herrn, wenn es eintritt? Aber wie gesagt, es sind diese Dinge. Das Buch Hiob gilt als Beispiel für schwere Glaubensprüfungen. Ich lese jetzt hier nur Hiob 2, 1 bis 10. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten und unter ihnen kam auch Satan, um sich vor dem Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du denn her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Damals waren ja die Treuen noch sehr rar. Einen so untadelig und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit. Obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Satan aber antwortete und sprach, Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus, taste sein Gebein an und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Das hat nicht der Herr gemacht, aber der Teufel hat ihn gereizt. Er hat gesagt, taste doch du ihn an. Aber da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand. Hörst du? Er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Also du darfst ihn nicht töten, weil er gehört mir. Und wir werden dann eine Reihe von Bibelstellen durchgehen, wo wirklich der Herr sagt, wer mir gehört, wird in Sicherheit gesetzt. Und das ist sehr wichtig. Also wenn die Dinge kommen, Gott will, dass du weißt, was über dich kommt. Da ist nicht der Böse, der dich in der Hand hat. Der mag dich ängstigen, er mag dich unterdrücken, er mag dir Hoffnungslosigkeit geben, alles nach dem Gefühl. Da kommt jetzt ein Punkt, wo viele Kinder Gottes, die nach dem Gefühl leben, stürzen werden. Warum? Weil sie gehen nach dem Gefühl. Die merken die Enge, die Atemnot, die Panik. Aber wir müssen nach dem Wort gehen. Und Gott will, dass wir alle im Wort fest sind. Ich kann mich erinnern, am Anfang meines Glaubenslebens, da hatte ich Mühe damit, wenn Brüder kamen und sagen, ihr müsst im Wort fest sein, das müsst ihr alles lernen. Da dachte ich, oh Herr, ich war noch nie einer, der gerne gelernt hat. Schenk's mir doch. Aber heute weiß ich, dass Gott das dir nicht einfach schenkt. Du musst im Wort fest werden, am Tag der Not. Wenn du am Tag der Not nicht fest im Wort bist, haut dich der Teufel um. Und Gott will, dass wir feststehen. Darum heißt es Depression. Was heißt es? Niedergeschlagen sein. Niedergeschlagen sein. Nun, das ist einfach. Ist einfach wichtig, dass wir das erkennen. Und dann heißt es später, und jetzt war ja das kam ja knüppeldick für Hiob. Und dann lesen wir, da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und er saß mitten in der Asche. Da sprach seine Frau zu ihm. Jetzt kommt das, der nächste Angriff. Durch seine Frau, die seelisch emotionell war. Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sag dich doch von Gott los und stirb. Also ein sehr schöner Rat. Das brauchen wir alle nicht. Er aber sprach zu ihr. Du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Und jetzt steht dieser Satz da. Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das heißt, im Haderwasser, wie das Volk Israel war, wisst ihr, haben sie alle gemurrt. Sie mussten ja weg von den Fleischtöpfen Ägyptens, keine Gurken, keine Zwiebeln. Alles hat ihnen nicht gepasst und sie haderten und murrten. Und das ist das. Hiob klagte Gott nicht an, wie es so viele Christen tun, wenn sie durch verschiedene Bedrängnisse, Krankheiten und Nöte durchlaufen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, wenn ich weiß, ich habe alles im Wort geschrieben. Nun, in 1. Petrus 1,6 sagt Petrus Folgendes. Und er hatte das Anrecht, das zu sagen, weil er in dieser Versuchung kam. Der Herr hat es ja prophezeit, hat gesagt, Petrus, Petrus, Simon, Simon. Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und da wurde mir klar, dass der Herr damit gesagt hat, Dieter, ich werde dich nicht gleich heilen oder ich erlaube es den Satan nicht, du bist mein Knecht, sondern ich werde für dich beten. Er betet für mich und er betet für die, die in diese Anfechtung kommen, in diesen Prozess durchgehen, damit sie ihren Glauben nicht verlieren, dass sie feststehen im Glauben. Und darum sagt er jetzt, nachdem er das selber durchlaufen ist, ihr wisst, er hat ja den Herrn verleugnet 3-mal, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Um ganz ehrlich zu sagen, in diesem Punkt bin ich noch nicht, dass ich, so wie es mir geht, mich freuen und jubeln kann. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, sehr interessant, nach Gottes Plan, das ist niemals der Wille Gottes, dass du leidest, hören wir doch von vielen. Aber hier steht's drin, wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit, relativ kurze Zeit gegenüber der Ewigkeit, Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Also, warum durchlaufen wir derartige Prüfungen? Warum? Die Bibel sagt es uns. 1. Petrus 1,7. Hier ist die Antwort. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Bewährungsprobe. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Wort, wo wir unbedingt aufpassen müssen, das gehört dazu. Zwei Worte gehören dazu. Standhaftigkeit und Ausharren. Standhaftigkeit und Ausharren. Standhaftigkeit und Ausharren. Also Ausharren ist ein anderes Wort für Geduld. Und ihr wisst, in welcher Zeit wir leben. McDonald's, Fast Food, Quick, Quick, alles schnell, schnell. Wir haben gar keine Zeit mehr. Das ist das, was der Herr von uns erwartet. Da will er eine Veränderung bringen. Und der Herr Jeschua sagt in Offenbarung 2,10 an den Engel der Gemeinde in Ephesus, doch du, er prophezeit, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Das ist aus der Genfer Übersetzung, habe ich das übersetzt. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lasst dich durch das alles nicht erschrecken. Also lasst euch nicht erschrecken, wenn es kommt. Bleibe mir treu. Und jetzt sagt er einen Zusatz, der uns auch nicht gefällt. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Also es geht bis zum Nullpunkt. Und ich werde dir, und jetzt kommt die Überwinderkrone. Überwinden geht nicht ohne Bewährung. Überwinden geht nicht ohne Bewährung. Ihr Lieben, das muss uns endlich klar sein. Und da müssen wir von Jesus lernen, denn er hat in den Tagen seines Erdenlebens, seines Fleisches, mit starkem Geschrei und Tränen Gott geopfert und ist um seines Gehorsams willen erhört worden. Sollte es uns denn anders ergehen als unseren Herrn und Meister? Das ist unmöglich. Christus in uns, sein Geist in uns, in dir, in mir, er wird dafür sorgen, dass da etwas da ist von ihm. Also auch Leiden. Ich sage das nicht, dass es für alle jetzt ist. Es war ja auch in der Bibel nicht für jeden so. Wir lesen es ja im Hebräer 11, wodurch die großen Propheten Gottes alle gingen, die selber für sich gar nicht groß waren. Die waren wie nichts. Egal wie sie heißen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und so weiter. Aber der Herr sagt, nehmt sie als Beispiel, schaut, sie haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie begrüßten es von Ferne. Also, wir müssen eins wissen, da sagt die Schrift deutlich, Psalm 11,5, und wisst ihr, warum ich so viele Bibelstellen reinbaue? Weil allein das Wort mir sagt, was wahr ist. Nicht ein Eindruck, so spricht der Herr. Und er sagt, oh, du wirst nie durch Leiden gehen, du wirst wohlbekannt sein, dir wird's gut gehen und ich sehe, wie bei der Handleserin, großen Reichtum vor dir, Sorglosigkeit vor dir. Nein, nein, nein. Hier steht im Psalm 11,5, Gott prüft den Gerechten. Und wodurch ist unsere Gerechtigkeit nicht die des alten Bundes durch Werke, sondern wir haben das Kleid der Gerechtigkeit angezogen durch Jesus Christus. Das ist was anderes. Das ist eine andere Gerechtigkeit, die wir durch Glauben aus Gnade erreicht haben. Und wer nicht so ein Kleid hat, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus das Gleichnis erzählt. Vom Hochzeitsmahl ladet alle ein und dann kamen sie. Und einer hatte kein hochzeitliches Kleid an, der hatte kein Kleid der Gerechtigkeit an. Er war befleckt, nehmt ihn, bindet ihn, werft ihn hinaus. Also so kommt keiner rein. Wir können uns nicht durchschmuggeln. Psalm 26,2 heißt es hier, erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Und ganz sicher macht das der Herr. Aber dann, wenn er es für recht hält. Haben wir schon oft gemerkt, dachte ich jetzt, aber Gott weiß den Zeitpunkt, wenn er das tut. Denn bestimmst nicht du, oder dass wir sagen können, Herr, eigentlich jetzt ist eine gute Gelegenheit, ich fühle mich super, jetzt kann ich widerstehen, ich habe das alles total im Griff. Nein, das ist des Herrn Sache. Er bestimmt auch den Zeitpunkt der Prüfung. Psalm 81,8. Es geht darum, das Volk Israel wurde geprüft. Und da heißt es, als du mich anriefst in der Not, das Volk Israel, da brachte ich die Rettung, ich antwortete dir im Donnergewölk. Und er sagt hierzu, und ich prüfte dich am Haderwasser. Das ist eine Sache, die wir heute auch noch erleben. Gott prüft die Gerechten. Hadern ist Murren. Herr, wie lang soll ich? Warum lässt du das zu? Warum tust du den nicht anderen wegräumen, die Gottlosen? Warum lässt du das zu? Und der Herr sagt, lerne für deine Peiniger zu beten. Er will also nicht, dass wir Gleiches mit Gleichen vergelten. Das war ein Kaddisch in der Wüste Zin. Murrt nicht in diversen Prüfungen, so wie das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat. Also da hast du es. Nochmal, Sprüche 17,3. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber prüft die Herzen. Also er prüft dein Herz, er prüft deine Nieren. Daniel 11,35. Und von den Verständigen, jetzt pass gut auf, die kennen wir alle, die Bibelstelle. Und da siehst du das, und da habe ich recht, wenn ich gesagt habe, dass der Herr die Verständigen prüft. Die also, die schon besser, die mehr alles wissen. Da heißt es, wie es ihnen geschieht, diesen Verständigen. Und Daniel sieht das und er hört, von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Natürlich, das war vor tausenden von Jahren. Aber jetzt kommen wir immer tiefer hinein in diesen Prozess, in diese Endzeit. Und Daniel 12,10 erklärt das nochmal. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Es sind nicht wenige, viele. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Verstehen, das heißt auch, du musst es erstmal annehmen. Man schiebt ja immer die Dinge weg. Aber du musst doch auch wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, der Vater ist da für dich. Der Vater ist da für dich. Er wird dich bewahren in dieser Stunde. Der wird Satan nicht erlauben, dass er dir das Leben nimmt, weil du bist ein Eigentum Gottes. Das sind wirklich treue Prüfungen für die Bewährten. Dafür gibt es die Siegeskrone, die Überwinderkrone. Zacharia 13,8-9 sagt es auch nochmal. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen ist sehr viel. 1/3 aber soll darin noch übrig bleiben. Ist also nicht so, dass wir sagen können, das steht eben nicht in der Bibel, ist ein frommer Wunsch, die ganze Schweiz muss gerettet werden, ganz Deutschland muss gerettet werden, ganz Israel, das stimmt nicht dem Wort gegenüber. Der Herr sagt immer noch, der Weg ist schmal. Er geht ja übers Kreuz. Und hier gibt's, was ich bei dieser ganzen Sache gefunden habe, ist, dass es eine Scheidung gibt. Eine echte Scheidung von 2 Parteiungen, die jetzt entstehen. Und wir haben jetzt überall Trennung. Das sind die einen, die das Kreuz annehmen, weil Satan sagt, ich bin nur am Kreuz besiegt worden. Und der Herr sagt 5-mal im Neuen Testament, die Christus angehören, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz. Sie haben ihr Fleisch gekreuzigt, sagt Paulus, und ihre Begierden. Also da siehst du es, wer wertgeachtet wird, ohne Kreuz. Der hat gesagt, wenn ich erhöht bin auf der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Da meinte er, das ist sein Kreuz, auf Golgatha. Das ist das. Das ist so wichtig und da ist es eine vollkommene biblische Übereinstimmung. Und du siehst, und dann heißt es, das letzte Drittel will ich durchs Feuer bringen, läutern, wie Silber läutert. Ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Und jetzt sagt er hier, nach der Prüfung, und es wird meinen Namen anrufen, ist der Vater. Und ich will ihm antworten, ich will sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Kein Wort, das Gott die Seinen im Stich lässt. Kein Wort. Nach der Prüfung, du gehörst mir. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Du bist mein Eigentum. Weißt du? Das spüre ich, das bin ich, weil sonst lässt Gott das nicht zu. Und du darfst nicht etwas, wenn einer zum Predigen berufen ist, dann sage ich gleich jetzt, Wenn du nur hörst, was andere Prediger predigen und gehst, richtest dich nicht nach der Bibel, dann kriegst du solche Botschaften gar nicht. Weil Gott will, dass die Wahrheit aufgerichtet wird, gerade in Zeiten der Bedrängnis. Weil das allein uns helfen kann. Das allein schützt uns. Da kann ich sagen, Satan, ich widerstehe dir. Es steht geschrieben. Ich nehme das Kreuz, ich folge ihm nach. Egal, was es kostet. Diese Glaubensprüfungen erfordern unsererseits etwas, nämlich Standhaftigkeit, in Klammern, Unerschrockenheit, Unverzagtheit, Festigkeit und Zuversicht im Glauben oder Glaubenszuversicht. Kennt das Wort, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Er flieht nicht. Furchtlosigkeit gehört dazu, starkes Gottvertrauen. Das ist ja die Frucht von dem. Nach solchen Prüfungen kriegst du ein stärkeres Gottvertrauen. Das heißt, du stehst noch stärker. Du bist der Mann, dessen Haus auf Fels gebaut ist. Du bist diese Person, ob Frau oder Mann. Egal, wo die Stürme kommen, du hältst daran fest. Egal, wenn alles um dir kracht. Und ich habe eben heute versucht, ein paar Zeugnisse rauszubringen aus dem Internet. Und da plötzlich merkte ich Tinnitus und Gleichgewichtsstörungen. Und ich versuchte, Druckausgleich zu machen und mir wurde komplett schwindelig. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, frag meinen Sohn, ob er mich fahren kann. Es ging, es geht nicht. Und ich habe gebetet und er hat gesagt, sei ohne Sorge. Und sonst haben sie gesagt, nein, wir haben was anderes vor, aber Gott hat sie willig gemacht. Nun, es ist so, ich muss auch vertrauen, wenn Gott mir sagt, du gehst predigen, selbst wenn ich mich nicht wohlfühle. Verstehst du? Das ist gar nicht so einfach. Stell dir vor, du fährst allein heim in der Nacht, bist müde und ausgelaugt und plötzlich hast du Schwindel, sitzt am Steuer. Ich habe das früher erlebt, wo ich noch nicht gläubig war. Da hatte ich Schwindelanfälle während dem Autofahren und ich habe zu Gott gerufen. Ich war Katholik, aber da, das war in den 80er Jahren, da bin ich in Nürnberg gefahren, im Karussell, dass ich mein Auto nicht abgestellt habe, mitten an der Kreuzung, das war ein Wunder. Aber da lernst du beten, da lernst du zu Gott schreien, wenn du Kreislaufstörungen hast. Aber wie auch immer, es ist so wichtig. Und hier steht jetzt noch einmal, das standhafte Ausharren, ich habe es gezählt, steht 27 Mal im Neuen Testament. Und ebenso das standhaftes Ausharren, also Standhaftigkeit und Ausharren, gehört zusammen. Standhaft, das heißt feststehen. Stehet fest. Auf was sollen wir denn feststehen? Auf unsere Pläne? In unseren Häusern? Nein, auf Gottes Wort. Auf Gottes Wort. In ihm gegründet sein, weil der Sturm kommt. Und dann wirst du eine Säule sein, wenn der Sturm kommt. Denk doch mal an die Säulen in Athen, oben drauf, auf der Akropolis. Diese Säulen, die heute noch dastehen. Und es sind Säulen aus Stein. Aber das heißt, die feststehen, sie werden eine Säule sein im Tempel des Herrn. Ich will so eine Säule sein. Und ich sage euch im Vertrauen, genau dieses Wort hat Gott mir vor zig Jahren gegeben. Ich werde nicht zu einer Säule in meinen Tempel machen. Standhaft, egal was ist. Die Hoffnung weitergeben, das Leben weitergeben. Viele haben zu mir gesagt, Bruder, du bist gesetzlich, du bist streng, du bist es. Nein, ich sage nur das Wort Gottes. Aber Gott will, dass ich das Wort weitergebe, damit keiner seiner Kinder verloren geht, dass er nicht wankend werdet in den Zeiten der Trübsal, wenn sie kommen. Er will nicht, dass du wankend wirst. Was meint ihr, warum er mir Kraft gegeben hat, hier runterzufahren? Selbst wie ich hier angefangen habe, hatte ich total Gleichgewichtsstörungen. Und erst dann spürte ich, wie langsam die Kraft kommt. Ihr Lieben, ich verstehe jetzt Paulus so gut, das habe ich vor Jahren noch nicht verstanden. In meiner Schwachheit bin ich stark. Das heißt, dass nichts in mir stark ist, sondern der Herr ist meine Stärke. Und ich bin so froh, dass ich nicht alles erkannt habe. Weil das würde mich nur aufblähen, für alles eine Antwort haben. Nein, haben wir nicht. Und er hat gesagt, es reicht das, was du hast. Ja, aber sei treu in dem Kleinen. Geh mit den Herrn. Und es ist sehr wichtig, dass Gott will, dass keiner in dieser Phase, wo er durchgehen wird, die Gott allein weiß, ich kann euch nicht sagen, wann das auf den einen und den anderen kommt. Und ich bin auch sehr froh, weil ich möchte das gar nicht. Das soll der Herr sagen. Das habe ich jetzt alles gelesen mit euch. diese Dinge. Und jetzt möchte ich euch etwas über das standhafte Ausharren noch sagen. Hebräer 10, 36 sagt der Schreiber, man sagt oft, dass es Paulus war, denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Das ist anderweitig, würde ich sagen, notwendig. Notwendig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Du erlangst also nicht die Verheißung ohne standhaftes Ausharren, indem du, wo du nicht geprüft bist. Das ist eine Realität. Wenn ich dran denke beim Hausbau oder beim Dachbau, wenn der Schreiner kommt mit seinen riesigen Balken, der nimmt da auch nicht frisch geschlagenes Holz, sondern er nimmt gelagertes Holz. Das wisst ihr. Er nimmt gelagertes Holz, weil er dann weiß, welches Holz Risse kriegt und welches nicht. Das Holz arbeitet ja sowieso. Also es muss ein bewährtes Holz sein, gelagert sein. Und das ist sehr wichtig. Das ist auch im geistigen Bereich so. 2. Thessalonicher 3, 5. Da betet Paulus so: Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Und jetzt kommt der Satz, in dem Fall zusammengenommen, und zum standhaften Ausharren des Christus. Das heißt, wir sollen von Christus lernen, wie er in den Tagen seiner Anfechtung ausgeharrt hat. Nun, ich erinnere euch auch an diese Worte, die ich jetzt sage: Ihr habt noch nicht überwunden bis aufs Blut. Nun, ich weiß einen, der es hat. Jeschua, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, fiel das Blut vom Schweiß, wurde es zu Blut und fiel zu Boden. Das ist die Wahrheit. Also lernen wir vor dem Herrn. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt bei jedem so kommt. Das glaube ich nicht. Das ist eine Erfahrung, die der eine und der andere macht. Aber wir sollen vom Herrn lernen. Ihn als Vorbild nehmen. Und dann heißt es hier, das gefällt mir sehr gut, jetzt in diesem zusammen in den Kontext, Römer 15, 5. Da sagt Paulus, der Gott des Ausharrens. Wow. Er ist ein Gott des Ausharrens. Das heißt, er steht voll dazu. Weil ja auch Gott ausharren muss. Bis es alle seine Kinder geschafft haben. Des Wartens. Die Zeit ist in seiner Hand. Da heißt der Gott des Ausharrens und des Trostes. Aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Halleluja. Im 2. Timotheus 2,12 sagt Paulus, wenn wir standhaft ausharren, erst dann werden wir mitherrschen. Habt ihr gehört? Viele wollen jetzt schon herrschen. Aber erst dann werden wir mit ihm herrschen oben. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. In Hebräer 3,14 heißt es, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht, die wir am Glauben hatten, auch in der ersten Liebe, die anfängliche Zuversicht, die ja da war bei vielen, ich weiß, die war bei mir enorm stark da. Da konnte ich gar nicht begreifen, warum wir Leute leiden, weil ich überströmend war. Aber Gott hat mich auch ins Leiden geführt, denn wenn ich nicht ins Leiden komme, habe ich kein Erbarmen für die, die leiden. Du wirst nie ein Fürbitter, wenn du nie durchs Leiden gehst. Weil du sagst, die sind alle schwach im Glauben, sind alle schwach. Du bist nicht voller Erbarmen. Du hast keine Empathie. Das werfen doch heute die Zeitungen, in allen Zeitungen, die Menschen im Westen haben überhaupt keine Empathie mehr. Und der Präsident der USA hat doch keine Empathie. Ja. Es ist einfach, die westliche Welt befindet sich in einer dekadenten Genozid, in einem Selbstmord. Die bringen sich alle um, weil sie nicht im Herrn gegründet sind, sie wollen nichts von ihm wissen. Ihr Lieben, und deshalb ist es so wichtig, darum sagt Hebräer 10, 35, so, das ist ein Aufruf, so werft nun eure Zuversicht nicht weg. Das ist kein Artikel, das ist nicht etwas, ein Müllgegenstand, den ihr wegwerfen sollt, den wir wegwerfen sollen. Werft sie ja nicht weg, zuversichtliches Beten, das heißt, wissen, wenn ich bete, Gott hört und erhört, die eine große Belohnung, nicht eine kleine hat. Und da geht es meines Erachtens um das Ende, um die Endbelohnung, um die Endbelohnung. Es wird erst am Ende abgerechnet. Wenn du ein Haus baust, dann zahlst du vielleicht einen bestimmten Teil, aber am Ende erst wird die Rechnung bezahlt. Und so ist es auch hier. Hebräer 11,1, ihr kennt dieses Wort, es ist der Glaube eine feste Zuversicht, die dürfen wir ja nicht wegwerfen. Auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und darum kommt jetzt auch diese Ermahnung von 1. Petrus 5,8, seid deshalb nüchtern und wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, von dem geht das aus, geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann und dem widersteht fest, standhaft im Glauben, in dem Wissen. In dem Wissen, auch das sollen wir wissen, dass sich die gleichen Leiden an eurer Bruderschaft in der Welt erfüllt. Also egal wo, in China, in Russland. Und ich kann mich erinnern, wo wir eine kleine russisch-deutsche Hausgemeinde hatten in den 80er Jahren, 90er Jahren. Und Brüder da waren, die haben derart viel Leid hinter sich nehmen müssen. Die waren im Norden von Sibirien, waren die untergebracht. Sie mussten vor Kälte ihre Gummistiefel mit Stroh und Heu stopfen und haben Därme gegessen von den Schafen. Sie haben sogar die Därme gegessen. Der Bruder, der lebt nicht mehr. Aber was ich von ihnen gelernt habe, die haben nicht viel gepredigt, aber sie haben alle geweint beim Beten, beim Predigen. Sie haben geweint. Man hat oft darüber gelacht, warum weinen die russischen Brüder? Die haben so viel Leid erfahren. Und ich kann mich erinnern, wie ich Anfang meines Glaubenslebens, wie Gott anfing an mir zu arbeiten, da war ich damals noch in der Schule des Gebets. Ich musste für die Länder der Erde beten. Ich habe für ganz Russland gebetet. Und dann spürte ich halt, der Waldemar Sadatschuk, der schickt Bibeln nach China, überall hin, die Gefangenen. Und dann hat er einfach Bibelverse gegeben für die Gefangenen der Sowjetunion. Und was hat er die da gemacht? Der hat dann, weil ich ja zeichnen konnte, habe ich Bibelsprüche gezeichnet mit der Leidenskrone, mit der Märtyrerkrone verbunden und mit dem Siegeskreuz, mit Edelstein, mit allen farbig, jede Karte farbig gemalt. Und das habe ich den Leuten geschickt, dass sie einen starken Trost hatten schon damals. Und das waren viele. Und damals hatte ich noch kein Farbkopiergerät. Das hatte ich mit einem Goldstift gemacht, alles mit Farbe. Ihr Lieben, weil ich gespürt habe, sie brauchen die Stärkung. Und viele von ihnen, wissen wir heute, waren über 20 Jahre im Gefängnis. Was hatten die für eine Trübsal hinter sich? Und verstehst du, wo die durch Leiden gehen, die können ja dann nur noch weinen. Aus Dankbarkeit, dass sie nicht mehr leiden müssen. Aber das haben die im Westen hier nie gelernt, dieses Leid. Haben sie nie erfahren. Darum gibt es auch kein Verständnis für jemanden, der durch Leiden geht. Ist es sehr schwer, ein Verständnis zu erlangen, sondern eher eine Ablehnung. Dass man dann findet, man will es nicht direkt, aber doch verachtet und sagt, dein Glaube ist so schwach. Komm, jetzt sei doch aber keine Barmherzigkeit, keine Empathie. Weint mit den Weinen. Ja, und betet für die Schwachen. Das sind Dinge, die auch mich immer wieder ansprechen. Auch wenn es momentan nicht danach ist, dann bete ich. Jetzt zum Beispiel vor kurzem war wieder in Augsburg ein riesiges Treffen von Christen, vor allen Dingen 60% Katholiken, 30% Evangelische und der Rest einfach aus anderen Freikirchen und anderen Kirchen. Die waren dort bei dieser großen Mehrkonferenz. Das ist eine ökumenische Konferenz und ich habe am Sonntag einen Teil des Gottesdienstes verfolgt. Auf dem kleinen Gerät. Meine Frau hat mir das eingestellt. Da waren über 20 Priester da und in der Mitte der Bischof. Und was nicht zusammengepasst hat, dieser moderne Lobpreis mit Gitarre mit allen und dann die starre kirchliche Form, wie sie alles zelebriert haben, das hat nicht zusammengepasst. Da stand der Bischof verkrampft, die Priester verkrampft, ja, und dann das Gebet vom Bischof, wie er alle aufrief, die ganzen Menschen da drin, viele junge Leute. Jetzt beten wir unser Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und wo steht in der Bibel drin, ich glaube an die heilige Pfingstgemeinde, ich glaube an die heilige Brüdergemeinde? Das steht da gar nicht drin. Versteht ihr? Aber das haben sie gesagt, alles katholisch. Und was lehrt jener Mann, der sich jetzt rühmt, ist in einer der größten Versammlungen. Ich glaube, der Papst wäre auch gerne da gewesen. So viele Menschen zu sehen. Und was lehrt er? Haben dreimal geschrieben in christlichen Zeitungen, zwei katholischen, einmal in Idea. Und er sagt in seiner ersten Versammlung etwas, was bei mir schon sehr, sehr den Vogel rausgehaut hat. Wie kann er das sagen als ein Theologe? Wie kann er das sagen? Er sagte Folgendes: Unser Gott ist ein Partygott. Ja, ein Gott, ein unser Gott ist ein Partygott. Und wir sollen doch die Moral momentan gar nicht so wichtig nehmen. Also Moral, sprich Lehre. Und da habt ihr es wieder, was ich euch schon hier vor Jahren gesagt habe. Eine der Hauptaussagen und Argumente der ökumenischen Bewegung ist einfach Akzeptanz der verschiedenen Lehren. Das ist fest verankert in der Ökumene. Rührt nichts an den verschiedenen Lehren, auf das sie alle eins sind. Das ist nicht die Einheit, die Gott gewollt hat. Weil der Herr sagt, heilige sie in der Wahrheit der Schrift. Ich bin die Wahrheit. Verstehen wir, wo das Schiff hingeht? Und wir können nur beten, Herr, am Schluss habe ich mich natürlich am Anfang geärgert. Aber dann sagte meine Frau, du musst für den Mann beten und dann betete ich für ihn. Es ist so, er muss außerhalb des Lagers hinaus. Und das ist eben die Botschaft, wenn deine Heimat der Himmel ist. Wenn Jeschua sagt, du bist nicht von der Welt, dann sind wir nicht von der Welt. Dann sind wir weder in der Welt da, noch da, noch da. Das heißt nicht, dass ich sage, geht von allen hinaus. Nein, das sage ich nicht. Ich glaube, dass es weiterhin Gemeinden geben wird. Ich glaube, dass es weiter Versammlungen geben wird. Aber du musst aufpassen, wo du hingehst und was gelehrt wird. Das ist das Entscheidende. Gestern bekam ich auch einen Brief von einer Frau, die meine Sachen bekommen hat. Das war ein Glaubensbekenntnis von ihr. Sie ist jetzt getauft, in die Gemeinde reingetauft. Typisch. Und das, bitte schicken Sie mir nichts mehr. Ich bin jetzt getauft, ich gehe in eine Gemeinde, das und das mehr. Dann wusste ich schon, ja, instruiert. Aber bitte, ich habe gesagt, Herr, erbarm dich für Sie weiter. Herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt getauft bist. Ist alles recht und gut. Nun, es ist einfach so, dass da jetzt etwas kommt, hier. Da heißt es ja eben in 1. Petrus 15, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, das ist eine Berufung, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst, der Gott der Gnade, also es geht um den Vater, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Da ist alles drin. Der sagt nicht, ich werde euch schwach machen. Ihr seid dadurch gestärkt. Ihr seid dadurch gestärkt. Wenn du weißt, was kommt, dann kannst du es in Liebe den anderen sagen. Sag ich, du, pass auf. Der Herr liebt dich. Geh in engere Gemeinschaft mit ihm. Der Papst rief auf in einer seiner Predigten, habe ich mit Zenz mal besprochen. In der Zeit, wo ich krank war, habe ich eine Predigt vom Papst gelesen. Und er ruft sie jetzt alle auf, unter den Schutzmantel Marias zu gehen. Während der Herr sagt, wer unter dem Schutz des Höchsten steht. Wir müssen unter seinen Schutz sein, nicht unter den Schutzmantel Marias. Und dann hat er sich geärgert über die Charismatiker, die charismatisch sind, die in Sprachen beten. Sagt er, sie sagen dann, hat er gesagt in seiner Art und Weise, sie sind an Jesus Christus gläubig und sie gehen mit Jesus, sagt er, das gilt überhaupt nicht. Sie müssen erst einmal katholisch werden. Und katholisch wird man nur, wenn man an die Mutter Maria glaubt. Weil die Maria macht dich katholisch und die Maria ist der verbindende Arm zu Jesus. Weil wenn du gestorben bist, bringt Maria dich zu Jesus. Ich habe das selber so gelesen. Versteht ihr? Und jetzt gehen so viele drüben. In Amerika, Kenneth Copeland und viele andere sind eins mit dem Papst geworden. Ich habe ihre Botschaften gehört. Und jetzt spricht auch drüben der damalige Prophet, der falsche Prophet, der rüberging, der Kenneth Copeland mit verführt hat. Er ist durch ein Motorradunglück verunglückt, tödlich. Ich habe die Botschaft gehört und er hatte gesagt, Leute, begreift das endlich, ihr Pfingstler, die Reformation.
Reformation is over. Die ist vorbei. Die ist vorbei. Und was macht der Herr Hartl? Er predigt in Augsburg. Reformation, er hat ein Büchlein geschrieben. Reformation ist auch Sünde. Nun, jeder muss sich verantworten vor Gott. Ich möchte nicht in die Haut derjenigen stecken, die solche Lehren bringen. Dass Luther nicht alles richtig gemacht hat, das weiß doch heute jedes Kind. Das wissen wir alle. Ich glaube auch Calvin und wie sie alle heißen, weil wir Menschen sind. Aber ein Rückgehen ins Wort Gottes, das bleibt uns nicht erspart. Wir müssen zurückgehen ins Wort Gottes. Da braucht es schon eine Reformation. Zurück zu Jesus, nur ihn allein. Da kommen wir nicht weg. Jetzt will ich noch mit euch, ich habe eine wichtige Bibelstelle, die darf ich nicht vergessen. Wegen den standhaften Ausharren. Und da siehst du, was der Herr will. Offenbarung 13 bis 11, das sagt Jeschua selber, nämlich zur Gemeinde von Philadelphia. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren in verschiedenen diversen Bedrängnissen auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über dem ganzen Erdkreis, sprich Ökumene, das heißt es nämlich, kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone nehme. Also da ist die Zusage. Er bewahrt uns vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Es lohnt sich, sagen, ja Herr, mir gefällt die ganze Sache nicht. Ich habe so viele Pläne. Aber ich habe eins gelernt. Wenn du so geprüft und getestet wirst, dann fragst du dich, Herr, hänge ich noch am Leben? Habe ich noch irgendwie etwas, an dem ich hänge? Gut, das ist jetzt meine Sache. Es ist nicht deine Sache. Aber ich merke, wie Gott immer mehr von mir Dinge wegnimmt und mich freisetzt, dass ich an gar nichts mehr hänge. Weder an Gold noch Silber, noch gar nichts mehr. Und es ist einfach so, weil ich weiß, Herr, ich habe das Zeugnis in mir, ich bin von oben. Und das haben zu wenige. Das haben zu wenige Christen. Warum? Weil es nicht gepredigt wird, es wird nicht gelehrt. Weil das in Verbindung mit dem Kreuz steht. Nun, Synonyme für bewahren. Was heißt bewahren? Anderes Wort. Behüten, beschützen, beistehen. Gott ist unser Hüter, der Hüter Israels, er ist auch dein und mein Hüter. Er behütet, beschützt und steht uns bei. Psalm 32, 7. Du bist mein Schutz, denn du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich sogar mit Rettungsjubel. Psalm 121, ihr könnt das aufschreiben. Da sagt der Psalmist, ich hebe auf, meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und jetzt sagt er, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Also von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, denn der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass er dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang bis in Ewigkeit. Wow. Das ist so gewaltig. Dann 2. Chronikel 16,9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Dann das Wort bewahren heißt, er birgt dich, er stellt dich sicher, er beschirmt dich. Psalm 91,1. Wer unter den Schirm des Höchsten steht, also nicht im Schutzmantel von Maria, das sagt nämlich nicht die Bibel. Wer unter den Schirm des Höchsten steht, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Denn du bist den Schwachen, dann Jesaja 25,4, du bist den Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht den Armen in seiner Not. Ein Schirm vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Als der Zornhauch, jetzt sagt er es, wenn der Teufel dich angreift, als der Zornhauch des Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Und letztlich sagt Römer 8, 38, wenn Gott selbst, unser Vater, für uns ist,
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Psalm 56,10 sagt, es weichen meine Feinde zurück oder müssen vor mir zurückweichen, wenn ich rufe, denn ich weiß, dass Gott für mich ist. Wahr ist, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, sagt der Herr in Johannes 17,27. Meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Sie werden niemals verloren gehen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles andere. Vater, ich danke dir dafür, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast in deinem Wort, ganz egal was kommt, es handelt sich um Treueprüfung. Es handelt sich um Prüfungen, Bewährungsprüfungen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns da drin festhältst. Hilf, Vater, und ich bitte dich für die alle, die es hören und Mühe haben, hilf, dass sie nicht davonlaufen. Hilf, dass sie dir, im Gegenteil, wer glaubt, flieht nicht, dass sie dir vertrauen. Du allein weißt, wen du darin prüfen willst. Aber ich weiß, wenn er da durchgegangen ist oder wenn sie durchgegangen ist, durch all diese schweren Prüfungen wird ihr Glaube wie Gold geläutert sein. Wie Gold, Herr, und du wirst stolz sein auf diese Person, weil sie dir vertraut hat. Vater, ich bringe sie dir jetzt alle hin. Und Herr, zu allerletzt danke ich dir für all diese treuen Gläubigen, die vor uns zu dir gegangen sind, die Erweckungslieder geschrieben haben in den letzten 2 Jahrhunderten, wie die Hedwig von Redern und all diese anderen, die Lieder geschrieben haben. Und ich möchte da eines nur sagen, diese Leute sind alle durch die Tiefe gegangen. Die sind alle durch Nöte gegangen, auch die Hedwig von Redern. Ich habe hier ihr Zeugnis, die bis in ein zunehmendes Alter immer von körperlichen Schmerzen geplagt war. Und sie wusste sich von Gott getragen. Und da hat sie ein Lied komponiert, also erst ein Gedicht, es wurde vertont. Das heißt, wir tragen den Himmel im Herzen. Wir tragen den Himmel im Herzen, pilgern zum ewigen Ziel. Geht's oft unter Kämpfen und Schmerzen, gibt's dunkle Täler auch viel. Als Pilger und Fremde auf Erden, nicht heimisch, im Weltengebraus verachten wir seine Beschwerden. Wir sind ja woanders zu Haus. Als Pilger und Fremde auf Erden, nicht heimisch im Weltengebraus verachten wir seine Beschwerden. Wir sind ja woanders zu Haus. Dann im 2. Vers, wir sind schon zur Ruhe gekommen. Die Seele ist in ihm gestillt. Auf Golgatha ist uns entglommen das Licht, das die Seele uns füllt. Dies Licht kann nicht anders als strahlen, als leuchten. Wohin man es trägt, sein Widerschein, muss sich ja malen im Angesicht, wenn man uns fragt. Wir tragen den Himmel im Herzen. Das macht uns so glücklich und reich. Das macht uns trotz Mühsal und Schmerzen an Freuden dem Engel her gleich. Wir suchen nichts mehr bei den anderen und bleiben bei nichts mehr hier stehen. Den Himmel im Herzen, so wandern wir, bis die Vollendung wir sehen. Wir suchen nichts mehr bei den anderen, bleiben bei nichts mehr hier stehen. Den Himmel im Herzen, so wandern wir, bis wir die Vollendung in uns sehen. Vater, ich danke dir für dein Wort, du wachst darüber, Herr. Ich bitte dich, sprich da so viele an, die jetzt du gerade durch Nöte gehen, die du allein kennst. Und ich danke dir, dass diese Botschaft sie aufrichten wird und viele von ihnen heilen wird. Ich danke dir dafür, dass du über dein Wort wachst. Amen, Amen, Amen. Amen.